In den letzten Tagen bekam ich eine E-Mail mit der Überschrift: Genießen Sie den Advent. Und weiter: Das wertvollste Gut in der Vorweihnachtszeit ist Zeit. Schenken Sie sich und anderen ein paar freie Stunden, indem Sie nicht unbedingt nötige Termine absagen oder Überstunden abfeiern. Kommen Sie zur Ruhe. Lassen Sie zu Hause am späten Nachmittag eine Stunde lang Licht, Fernseher, PC und Handy aus und setzen Sie sich bei Kerzenschein und heißem Tee zusammen, um miteinander zu reden, zu singen oder vorzulesen. Um sich wieder an die Bedeutung der Adventszeit zu erinnern, können Sie bei sich zu Hause eine Krippe aufstellen oder eine Krippe in Ihrer Nähe besuchen. Das passte zu einem Gespräch, das ich mit einem Kollegen geführt habe. Ich dachte, dem leite ich das gerade mal weiter. Der antwortet auch: Super Idee, aber wie setze ich das denn um? Das geht doch gar nicht. Wie erlebt ihr die Adventszeit? Was treibt euch um? Ist es Ruhe und Besinnung? Ist es Entspannung, Zurücklehnen, Reflektieren? Bei mir ist es nicht so. Weder in der letzten Woche noch in den Wochen davor und mit Sicherheit auch nicht die nächste Woche und die übernächste. Hektik ist angesagt, Termine müssen eingehalten werden, Gespräche müssen geführt werden, Verbindlichkeiten werden abgerufen und ich muss dafür gerade stehen. Ist das nur bei mir so? Ich glaube, hier sitzen einige, von einigen weiß ich es, bei vielen vermute ich es, dass es nicht Ruhe und Besinnung ist. Aber wohin denn orientieren? Wohin denn ausrichten? Worauf denn besinnen? Um in dem ganzen Trubel, der mich umtreibt, und bestimmt auch hier einige von euch, die Orientierung zu kriegen, schaue ich gerne nach Leuten, die mir vorangegangen sind, die das bewältigt haben, die Ansätze gefunden haben, die funktioniert haben. Einer davon ist Paulus, und er schreibt, heute würden wir sagen, einen Coachingbrief an seinen Mitarbeiter und Freund Timotheus. Im 2. Timotheus 4 schreibt Paulus: Ich sag dir das, weil ich mit dem Todesurteil rechnen muss. Und mein Leben nun bald für Gott geopfert wird. Doch ich habe mit vollem Einsatz gekämpft. Jetzt ist das Ziel erreicht und ich bin im Glauben treu geblieben. Nun hält der Herr für mich auch den Siegespreis bereit. Erinnert euch? Er, der gerechte Richter, wird mir den Preis am Tag des Gerichts geben, aber nicht mir allein, sondern allen, die wie ich in voller Sehnsucht auf sein Kommen warten. Hier schreibt jemand, der offensichtlich kurz vor seinem Tode steht. Aber hört sich das nach Leid an, nach Angst, nach Sorgen? Ich finde nicht. Paulus schreibt hier voller Gewissheit. Er geht in einer scheinbar inneren Ruhe seinem Todesurteil entgegen. Er schreibt von einem Opfer, wörtlich ist von einem Trankopfer die Rede. Das ist ein Bild, das haben wir heute nicht. Bei den Römern war es früher Brauch, dass sie am Ende von einem Abendessen ein Glas mit Wein ausgeschüttet haben für deren Götter, um ihnen symbolisch zu sagen, hier, wir haben gespeist und das geben wir dir als Opfer hin. Und das Bild greift Paulus auf und sagt, ich wende mich nicht an diese Götter, aber an meinen Gott, mein Leben, das habe ich gelebt und das lege ich dir hin. Nach bestem Wissen und Gewissen, ich habe alles gegeben und dir gebe ich mein Leben hin. Das sind starke Worte, nicht wahr? Aber es war ja auch ein heiliger Mann. Was macht ihn eigentlich so heilig? Paulus ist mit großer Gewissheit gegangen. Und als ich das so las und mich vorbereitet habe, ist mir eingefallen, aber meine Schwiegermutter Gerda Lahr ist in den letzten Monaten gestorben. Und sie ist mit einer unwahrscheinlich großen Gewissheit gegangen. Warum erzähle ich das? Dass Paulus, der heilige Paulus, der große Theologe, diese Gewissheit hat. Ich glaube, das verwundert uns nicht so sehr. Aber es gibt heute und hier Menschen, die auch diese Gewissheit haben. Gerdala war so eine. Hier sitzen auch Menschen, die auch diese Gewissheit haben. Und ich wage die Behauptung, wenn die das können, warum sollte es bei jemand anderes nicht gelingen? Ich erlebe in Gesprächen immer wieder, auch über das, wenn ich gefragt werde, wie die letzten Tage so von Gerda waren, dass viele sagen, diese Gewissheit, die hätte ich auch gerne. Die möchte ich gerne auch ergreifen, die möchte ich auch gerne tief in meinem Herzen spüren. Noch bevor die Ärzte Gerda die Diagnose mitteilen konnten, hat sie, so hat sie uns danach berichtet, von Gott gehört, ich werde dich heilen, aber nicht mehr hier auf dieser Erde, sondern wenn du bei mir bist. Das hat sie uns in großer innerer Ruhe und in einer Ausgeglichenheit erzählt. Das war beeindruckend. Aber sie hat auch gesagt, und das ist die zweite Seite der Medaille, das ist ein harter Weg. Das ist ein schwerer Weg. Ihre Gewissheit hat immer weiter zugenommen. Weshalb? Weil sie erlebt hat, dass der Gott, der ihr gesagt hat, ich werde dich heilen, ich bin bei dir, ich gebe dir Kraft, den hat sie erlebt, jeden Tag. Und das hat sie immer zuversichtlicher gemacht. Wo kommt diese Gewissheit nun her? Wie können wir sie kriegen? Paulus schreibt an die Römer, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Also es hat mit zwei Elementen wohl zu tun, mit einer Kindschaft bei Gott und einer Gewissheit, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, und ich bin im Glauben treu geblieben. Meiner Ansicht nach greift Paulus hier drei Bilder aus dem Sport auf. Es ist auch nicht leicht, dass ich drauf komme. Ich treibe auch gerne Sport. Und ich glaube sogar, ich gehe noch einen Schritt weiter. Paulus hat den Marathon hier im Blick. Der fand ja 490 vor Christus statt. Also der Paulus hat ihn gekannt. Und auch die Olympischen Spiele gab es damals schon. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass heute der Triathlon dem Marathon den Rang abgelaufen hat. Sage ich ein bisschen im Scherz, weil Triathlon ist auch so meine Sportart. Und sie hat was wahrhaft Trinitatisches. Deswegen hat sie auch viel mit dem christlichen Glauben zu tun. Im Triathlon vereinen sich Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und das ist das Bild, es hat mir geholfen zu verstehen, was Paulus hier eigentlich meint. Und vielleicht ist es für euch ja auch eine Hilfe. Auf jeden Fall hat Paulus hier die Ausdauersportart im Blick. Nicht den Sprint, sondern das Dranbleiben. Und ich glaube, vieles in unserem Leben fühlt sich nach Marathon an. Das geht in der Schulzeit los, dass Gedanken bestimmt da sind, wann ist dieser Schultag heute endlich zu Ende? Wann ist diese Woche zu Ende und endlich Freitag, endlich Wochenende? Wann gibt's Ferien? Und wann bin ich endlich fertig mit dieser Schule? Dann kommt hoffentlich eine Ausbildungszeit, dann kommt eine Berufszeit und wieder fragt man sich, wann ist das endlich zu Ende? Dann hat man vielleicht Kinder oder als Kind weiß man noch, ist es manchmal hart, Kind zu sein. Auf der anderen Seite Eltern zu sein, erfordert manchmal auch sehr viel Kraft und Geduldprobe. Und man fragt sich vielleicht da auch manchmal, wann ist das denn zu Ende? Wann muss ich nachts nicht mehr aufstehen? Wann muss ich nicht mehr Windel wechseln? Oder wann muss ich mir keine Sorgen mehr machen, wo mein Kind jetzt gerade ist, was es tut, findet den richtigen Weg, was ich für richtig halte oder auch nicht? Oft stecken wir auch in Krankheiten. Viele haben vielleicht da auch keine Perspektive. Wann hat das denn ein Ende? Wo kriege ich denn Hoffnung her? Einige, weiß ich, sitzen hier, die haben ein Haus gebaut. Die haben sich vielleicht auch gefragt, es ist noch viel Arbeit übrig, aber keine Kraft mehr. Dann ist das Haus fertig gebaut. Dann muss der Kredit abgezahlt werden. Wird das reichen, was reinkommt, um die Annuität zu bedienen? Ich glaube, ihr habt das Bild vor Augen. Marathon kennen wir aus dem Leben. Ob wir leben wollen, hat uns keiner gefragt. Ich habe mich irgendwann in Frankfurt wiedergefunden und plumps war ich auf dieser Erde. Und dann begann die Reise, meine natürliche Reise. Und ich bin überzeugt, dass jeder auch auf einer geistlichen Reise ist. Weshalb glaube ich das? Ich glaube, dass Gott uns geschaffen hat als ein Gegenüber und dass wir tief in unserem Innern eine Sehnsucht tragen, diese Beziehung zu ihm zu leben, zu intensivieren. Und da gibt es in unserem Leben immer Anknüpfungspunkte. Und das ist diese geistliche Reife und die hat auch Marathoncharakter. Johannes schreibt im Evangelium, dass all denen, die ihn, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glauben, die haben das Recht bekommen, Gottes Kinder zu sein. Das ist offensichtlich was anderes. Wir haben uns nicht gesagt, ich möchte Kind sein und geboren werden, sondern wir wurden geboren. Aber ein Kind Gottes zu sein, dafür kann ich mich entscheiden. Ich kann Jesus im Glauben aufnehmen und mich darauf berufen und dann räumt mir Gott das Recht ein, sein Kind zu sein. Das ist eine Umkehrung der Verhältnisse. Ob ihr es glaubt oder nicht, der menschliche Körper ist fürs Laufen geschaffen. Skelett, Muskulatur, Bänder, Sehnen sind darauf ausgelegt, dass wir laufen. Damit meine ich nicht zum Auto zu gehen und zum Bäcker zu fahren, sondern tatsächlich zu laufen, auch lange Strecken zu laufen. Aber keine Sorge, das ist keine Sportveranstaltung hier. Ich will keinen da reinquatschen, mit dem Laufen anzufangen. Aber ich bin überzeugt, dass unser Herz, unsere Seele dafür ausgelegt ist, einen Lauf mit Jesus zu laufen, weil wir diese Sehnsucht in uns tragen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die das veranschaulichen sollen. Es geht darum, einen Lauf zu beginnen, auch ein Triathlon. Das ist ein Startfoto oder kurz vor dem Start eines Triathlons. Man steht im Wasser, mehr oder weniger warm, ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös. Wie wird das werden? Wie wird mein Körper, mein Kopf auf das reagieren, was heute passiert? Wie wird es mir gehen unterwegs? Ich werde eine Weile unterwegs sein, das wird mir einiges abverlangen. Genauso ist es auch bei einem Start mit Jesus. Ich habe vielleicht eine Vorstellung, wie es werden wird, aber ich weiß es nicht so genau. Ich weiß nicht, was nach den ersten Metern passieren wird oder was mittendrin passieren wird. Ich weiß es nicht. Aber eins ist sicher, wenn ich nicht loslaufe oder losschwimme, werde ich es nie erleben. Ich bin am 9. September 1985 losgelaufen mit Jesus. Durch viele Höhen und Tiefen, viele Höhen, auch viele Tiefen. Ich würde wieder starten. Ich bin mit einem Gott unterwegs, dessen Gnade ich jeden Morgen neu erfahre, dessen Liebe ich erfahre, die mich ganz tief anrührt. Ein Gott, mit dem Heilung und Vergebung möglich ist. Ein Gott, mit dem Beziehungen gelingen. Als nächstes geht es darum, das Tempo zu finden. Wenn ich zu schnell einen Lauf angehe, breche ich hinten raus ein. Beim Triathlon geht es darum, das ist einer der Urgedanken, anzukommen. Das ist der Gewinn, anzukommen. Das musste ich erst lernen. Oder ich bin noch dabei, es zu lernen. Vieles in meinem Leben geht darum, der Erste zu sein. Und beim Triathlon geht es darum, wie auch bei Gott, wir müssen ankommen. Am Ende müssen wir bei ihm ankommen. In den Ergebnislisten von Langstreckendistanzen gibt es ein DNF, did not finished, ist nicht angekommen für Leute, die ausgestiegen sind. Hinter meinem Leben soll nicht ein DNF stehen. Das soll sein, das ist ein Finisher. In diesem Punkt geht es beim Tempo finden darum, einen Rhythmus aufzunehmen, einen Lebensrhythmus zu finden, einen Rhythmus, der zu mir passt. Darauf zu hören, was ist mein Weg, was ist meine Geschwindigkeit, welchen Wettkampf nehme ich überhaupt an? Da ist eine innere Stimme notwendig. Auf das geistliche Leben übertragen, ist es die Stimme Gottes, die ich herausfiltern muss unter den vielen anderen Stimmen, die es gibt, die auf mich einströmen. Da muss ich, früher gab es so tolle Radios, die hatten einen Drehsender. Und hier hat man sich einjustiert, bis man den Sender gehört hat, den man hören wollte. Die anderen hat man ausgeblendet. Und das ist eine Übung, die wir auch mit Gott machen müssen. Wie höre ich Gott? Allein das ist ein Thema für sich, das ich jetzt nur streifen kann. Ich höre Gott beim Lesen in der Bibel, in der Stille, im Gebet, aber auch sehr viel beim Laufen, beim Unterwegssein. Wenn ich auch mit Gott rede, habe ich den Eindruck, er antwortet mir. Wichtig ist dabei, alles Reden, was wir als Gottes Reden wahrnehmen, zu prüfen. Passt das mit den Aussagen der Bibel überein? Auch andere Menschen hinzuzuziehen, ich habe das und das verstanden oder meine das verstanden zu haben, kann das von Gott kommen? Hier handelt es sich nicht um eine exakte Wissenschaft, sondern um Ausprobieren, um Lernen, um das Einstellen, das Eintunen auf Gott und um ihn immer klarer zu hören. Es geht weiter mit dem Durchhalten. Unser Freund befindet sich auf einer Straße, die leicht nach oben geht. Ist vielleicht nicht so steil, aber auf die Dauer wird es steil. Glaubt mir. Es sieht auch halb glücklich aus. Das sind so Momente, wo man vielleicht sagt, was mache ich hier eigentlich? Wozu tue ich mir das an? Wenn ich 5, 10, 15 Kilometer in einem Tempo gelaufen bin, ist das eine Sache. Wenn ich die Hälfte so hinter mir habe, denke ich mir, na gut, die Hälfte, aber was ist schon die Hälfte? Wie kriege ich das Ding nach Hause? Zweifel fangen an, groß zu werden. Der innere Schweinehund meldet sich. Sitzt hier auf dem Rad, läufst auf der Straße, könntest zu Hause liegen, könntest einen Eisbecher essen, schönen Cappuccino trinken. Das macht doch alles keinen Sinn. Und außerdem, schaffen wirst du es sowieso nicht. Bevor Sie starten, irgendwo auf die Langdistanz zu gehen, ob es im Sport ist oder mit Jesus, seid euch sicher, dieser Punkt wird kommen. Das ist so sicher, wie ihr heute nochmal einen Amen hören werdet. Früher oder später stehen wir an einem Punkt. Und wie im Sport, wie geht man damit um? Ich frage mich, wozu mache ich das? Die Antwort muss ich vorher haben, bevor ich starte. Und ich starte ein Leben mit Jesus, weil er mir Hoffnung gibt, weil er mir Gewissheit gibt, weil er mich liebt, weil ich bei ihm bin, weil ich bei ihm wertlos, wertvoll bin. Ihr seid noch da, das ist gut. Deshalb laufe ich, deshalb bin ich mit Jesus unterwegs. Daran erinnere ich mich. Im Marathon gibt es einen Punkt, der heißt der Mann mit dem Hammer. Mein Mann mit dem Hammer ist in Mainz. Rund um den Kilometer 35 kann sowas passieren. Während in dem Punkt davor der Kopf der begrenzende Faktor war, weshalb mache ich das eigentlich, bist du eigentlich blöd, ist jetzt der Körper der begrenzende Faktor. Mit aller Entschiedenheit kann der Körper sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Häufig liegt das daran, wenn ich ein zu hohes Tempo gewählt habe, wenn ich nicht meinen Rhythmus gefunden habe, wenn ich überzockt habe. Sport hat sehr bilderhafte Sprache. Man redet dann von Hochgehen oder von Platzen. Glaubt mir, das fühlt sich genauso an. Viele Menschen heute brennen leer. Hier sitzen bestimmt auch Leute, die sich ausgelaugt und leer fühlen. Die sagen, wo soll jetzt noch Energie herkommen? Wo soll jetzt noch Kraft herkommen? Mein Körper sagt nein, ich stehe nicht mehr auf. Jesus hat uns gezeigt, dass er ein Leben in Balance geführt hat, hier auf dieser Erde. Er war unwahrscheinlich beschäftigt, aber ihn hat nichts aus einer Gelassenheit herausgebracht. Was war sein Geheimnis? Er hat oft Menschen Zuspruch gegeben, Mut gegeben. Er hat sie geheilt, er hat Tote auferweckt. Und dann hat er sich immer wieder zurückgezogen an einsame Orte und hat mit seinem Vater gesprochen, hat qualitativ hochwertige Beziehungszeit verbracht. Wie viel Zeit nehmen wir? Das sind so Versorgungsstationen. Manchmal sind es kleine Schlucke, die ich beim Laufen auch immer aufnehmen muss. Viel können wir nicht immer auf einmal vertragen, aber es sind diese kleinen Schlucke. Täglich in der Bibel lesen, nicht viel, täglich, vielleicht auch mehrmals am Tag sich ein Bibelvers in Erinnerung rufen, ein Gebet, ein Moment der Stille, beim Aufzugfahren, beim Stehen an der Ampel, beim Warten an der Supermarktkasse, wo auch immer, zur Ruhe kommen, sagen, Jesus, ich bin hier unterwegs, willst du mir gerade was sagen? Oder hilf mir, zur Ruhe zu kommen, ich möchte in deinen Rhythmus kommen. Jesaja sagt, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Oder Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn wir am Boden liegen, wenn der Körper Nein sagt, wenn die Seele ja nicht baumelt, sondern ausgebaumelt ist, dürfen wir uns aber Zusagen Gottes in Erinnerung rufen, auch Dinge, die wir mit ihm erlebt haben. Ich schreibe mir solche Dinge auf, um mich in genau solchen Phasen daran zu erinnern und mich zu vergegenwärtigen. Er war da und er wird auch jetzt da sein. Ein Mensch in der Bibel, der sehr viel Leid erlebt hat, ist Hiob. Was hat Hiob in so einem Moment gesagt? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In dem Psalmen lesen wir, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Steht nicht, die Mauern sind weg, sondern mit meinem Gott gehe ich darüber. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was für eine gewaltige Aussage. Und ein anderes, niemand wird meine Schafe aus der Hand meines Vaters reißen. Wie oft habe ich mich daran geklammert? Und jedes Mal habe ich erlebt, Gott ist da. Der Herr ist mein Hirte. Kennen viele von uns den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, wenn ich den Hirten meinen Herrn sein lasse. Vor kurzem musste ich Gott wieder gestehen, ich habe keinen Überblick, ich habe keinen Durchblick. Ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich kenne auch die Leitplanken nicht mehr. Ich bin im Strudel. Du bist der Hirte und ich lasse den Hirten wieder den Herrn sein. Du hast den Überblick. Hilf mir zu priorisieren, hilf mir die Sachen hintereinander zu bringen. Lass mich das Wesentliche erkennen. Übernimm du das Kommando. Und Gott kam, übernahm das Kommando und führte mich zur nächsten Weide. Die Mauer war da, der Berg war da, aber er nahm mich mit hinüber. Wenn es bei mir klappt, wenn es bei Paulus geklappt hat, wenn es bei Gerda geklappt hat, warum sollte es bei euch nicht klappen? Schmerzen oder Endorphine? Das ist irgendwann die Frage. Schmerzen oder Glückshormone? Wie bin ich jetzt unterwegs? Geht es mir darum, das Ding irgendwie nach Hause zu bringen, irgendwie zu Ende zu bringen? Gehe ich auf dem Zahnfleisch? Das griechische Wort, das hier für gekämpft steht, bedeutet so viel, dass ein Sportler sagt, ich habe mein Bestes gegeben. Alles, was drin war, habe ich abgerufen. Und ich bin angekommen. Das greift Paulus hier auf. Und der Siegeskranz, sagt er, der ist mir gewiss. So gewiss, wie ihm das Urteil von Nero war, dass er das Todesurteil erwarten wird, genauso sicher war er, Gott wird mir diesen Siegeskranz aufsetzen. Ich habe durchgehalten. Ich habe mein Bestes gegeben. Und das ist das, was zählt. Ich bin angekommen und ich laufe in die Arme meines Vaters. eines der letzten Gespräche, oder für mich ist es das letzte Gespräch, das ich mit Gerda hatte. Da sagte sie zu mir: Boris, ich gehe zu meinem Herrn Jesus und ich gehe zu deinem Herrn Jesus und ich freue mich. Zu dem jungen Timotheus sagt Paulus, ich interpretiere jetzt ein bisschen rein: Mein Ende steht nahe bevor. Ich weiß, welcher Lohn mich erwartet. Wenn du auf meinen Spuren wandelst, dann wirst du dieselbe Zuversicht und dieselbe Freude empfinden wie ich, wenn dir das Ende bevorsteht. Allen, die wie Paulus den guten Kampf kämpfen, den Lauf vollenden und den Glauben halten, ist diese Freude verheißen. Wer sollte sich vor so einem Tod fürchten? Meine Frau Josephine hat mich gefragt, wie ich mir das vorstelle, bei Gott anzukommen. Wie ist das? Es fällt nicht schwer nachzuvollziehen, dass ich ein Bild aus dem Sport bemüht habe. Für mich ist das der Zieleinlauf. Angekommen. Ich bin da. Alle Schmerzen, alles Leid, alle Tränen fallen ab. Ich bin da. Ich bin zu Hause. Ich habe trainiert, ich habe eine Diät gehalten. Ich habe mir den Wettkampf überlegt, wie ich ihn einteile. Und dann habe ich mein Bestes gegeben. Ich habe mich von denen, die vorgeprescht sind, habe ich mich nicht mitreißen lassen. Ich habe mich aber auch nicht irritieren lassen von denen, die ausgestiegen sind, die gegangen sind zwischendurch, die gesagt haben, ich höre auf damit. Ich bin weitergelaufen. Und ich bin angekommen. Ich habe gefinisht. Ich habe ein letztes Bild, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Das zeigt meinen Sohn, wie er bei einem Triathlon im Zielkanal einläuft. Er ist diesen Lauf gelaufen, weil er das wollte. Nicht, weil ich das wollte. Er wollte es. Und ihr seht auf dem Bild, deswegen gefällt es mir auch sehr gut, den Vater. Hier. Hierum geht's. Er weiß, mein Vater ist da. Er weiß, was ich denke. Er weiß, mein Vater hat so ein Ding auch nach Hause gelaufen. Der weiß, wie es geht. Und wenn der mir Tipps gibt, weiß der, wovon er redet. Er hat mir gesagt, wie es sich anfühlen wird, wenn du denkst, du schaffst es nicht. Und seine Gedanken waren da, als das kam. Und er weiß, wenn ich gleich durch diesen Zieleinlauf hindurchgelaufen bin, da wird mein Vater stehen, der wartet dort, der nimmt mich in die Arme und er sagt, und wir haben es geschafft, du hast es geschafft und ich freue mich. Wir singen jetzt gleich ein Lied, das diesen Weg, dieses Unterwegssein beschreibt. In dieser Zwischenzeit, wenn wir zwischen Start und Ziel, wir sind hier, sind aber Bürger bei Gott. Und ich lade euch ein, während des Liedes euch zu überlegen, wo steht ihr? Steht ihr im Startbereich? Steht ihr an dieser Startlinie? Oder habt ihr sie gerade überquert? Oder sagt ihr, ihr wollt nochmal neu starten? Ihr wart vielleicht in einem falschen Wettkampf unterwegs und ihr wollt den richtigen Wettkampf laufen? Oder geht es gerade darum, das passende Tempo zu finden? An wem orientiere ich mich? Was gibt mir Halt? Was ist meine Geschwindigkeit? Wie kann ich Gottes Stimme herausfiltern, um das richtige Tempo einzuschlagen? Oder bist du müde? Liegst du am Boden? Und sagst, wo ist deine Kraft, die in den Schwachen mächtig ist? Ich mache euch Mut, euch hier zu finden. Nach dem Lied kommen Corinna und ich und wir werden für euch beten.